mit hineinnehmen in eine Predigt. Ihr seid genau wie wir mitten in dieser Aktion 24 Mal Weihnachten neu erleben. Und ja, wir sind mittendrin. Nadine hat schon gesagt, wir sind jetzt im dritten Advent schon. Und auch die Hirten, um die es heute geht, die sind da mittendrin. Mittendrin in diesem Geschehen, mittendrin in dem, was Weihnachten eigentlich ist. Aber das ist nicht selbstverständlich, dass die Hirten so mittendrin sind, weil die Hirten sind eigentlich nicht mittendrin. Hirten zur damaligen Zeit, die meisten von euch werden es wissen, waren eher am Rand der Gesellschaft. Schlecht bezahlt, bei jedem Wetter draußen, jede Nacht Nachtschicht. Es war nicht der Job, der begehrt war, sondern es war der Job, der übrig geblieben ist, für die, die nichts anderes konnten. Und obwohl die Hirten mitten in unseren Krippen, Darstellungen und wie wir unsere Krippen auch aufstellen, drin sind und eigentlich auch undenkbar eine Krippe irgendwie existieren kann, ohne dass da wenigstens ein paar Hirten irgendwie drumherum schwirren und ein, zwei Schafe müssen es eigentlich auch sein, so sehr ist es eben nicht selbstverständlich, dass die Hirten so mitten drin sind. Aber diese Hirten, die am Rand stehen, diese Hirten, die eigentlich so von keinem groß beachtet werden, die bekommen die absolut spektakulärste Einladung zu diesem Weihnachtsgeschehen. Also da geht der Himmel auf, da kommen Engel, da wird gesungen, da geht's so richtig ab, da fährt der Himmel irgendwie alles auf, was irgendwie geht, um diese außenstehenden Hirten einzuladen. Bei den Weisen aus dem Morgenland ist es ja anders. Also die sehen halt den Stern, das ist auch schon toll, und dann werden sie irgendwie, gucken sie in den Büchern, ist auch alles wunderbar, aber bei weitem nicht so spektakulär wie bei diesen Hirten. Wie gesagt, da kommt das Licht, das durchbricht diese Finsternis, da kommen die Engel, da kommen die himmlische Herrscher, da kommen die Gesang, die ganzen Schafe und Hunde, die da, ich will mir gar nicht denken, was da alles war. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass so manche Hirte, wenn er eine Windel gehabt hätte, die sicherlich voll gemacht hätte in dem Moment. Und zum Glück kam dann der Engel, der sagt, fürchte dich nicht. Fürchtet euch nicht. Warum? Ja, weil das erstmal zum Fürchten war. Weil es erstmal zum Fürchten war, dieses Weihnachtsereignis für die Hirten. Also wir stellen uns ja Weihnachten, auf jeden Fall ich, stellen sie eher romantisch und still vor. Wir singen Stille Nacht, Heilige Nacht und so weiter. Und dann sehen wir zu Hause im Christbaum oder in unserem Gottesdienst und stellen das uns alles mit Lichtern und Kerzen ganz romantisch und stille und in der Familie und hoffentlich gibt es keinen Streit und so weiter. Das war bei den Hirten ganz anders. Die Hirten damals, da war es nicht Stille Nacht, da war es Heilige Nacht, sondern sie wurden richtig rausgerissen aus ihrem Dämmerschlaf am Lagerfeuer. Die wurden aufgeschreckt, die wurden unterbrochen. Auch hier bei den Weisen aus dem Morgenland ganz anders. Die haben den Stern gesehen, die haben in ihren Büchern nachgeschaut und haben gesagt, okay, jetzt nehmen wir mal ein bisschen Mut zusammen, zählen eins und eins zusammen, dann mit ein bisschen Glaube legen wir los und schauen, ob wir diesen König irgendwie finden. Bei den Hirten ganz anders, die wurden rausgerissen. Und wer so rausgerissen wird, mitten aus dem Schlaf, wer so rausgerissen wird, mitten aus der Dämmerung, ja, den tut's gut. Erstmal ein, hey, fürchte dich nicht zu hören. Es ist ja so, dass diese Geschichte der Hirten für sich, also die Hirten auf dem Feld und dann die Lichtershow und die Engel und alles, was da irgendwie dazugehört, das ist natürlich der Wahnsinn, Special Effekte ohne Ende. Und dadurch haben die Hirten ja auch ihren festen Platz an unseren Krippendisplays erarbeitet. Und das ist auch okay so. Aber diese Hirtengeschichte an sich, nur für sich allein gesehen, macht nicht so unbedingt mega viel Sinn. Das ist wie, wenn ich irgendwie einen Actionfilm oder so anschaue und sehe aber nur eine Actionszene mit irgendwie eine Autoverfolgungsjagd oder eine Kampfszene oder so und ich kenne den Rest des Filmes nicht. Dann weiß ich gar nicht, ja, was geht denn jetzt eigentlich? Wer ist jetzt gerade der Gute? Wer ist der Böse? Das ist ja heutzutage gar nicht mehr so einfach zu unterscheiden. Ich verstehe die Handlung nicht. Und genauso kann es uns auch bei den Hirten mit den Engeln gehen, wenn wir nur diese Geschichte sehen. Da kann man schon mal fragen, ja, wer sind jetzt hier eigentlich die Guten? Sind die Hirten die Guten? Oder ist der Engel der Gute? Es gibt ja auch Engel, die eher konfrontierend sind. Was geht hier eigentlich ab? Und deswegen ist es wichtig, dass man die ganze Geschichte sieht. Dass man diese Geschichte der Hirten in die Gesamtgeschichte einbettet. Und dann macht plötzlich auch die Action Sinn. Dann verstehe ich, was hier abgeht, wenn hier plötzlich das Licht angeht und die Engel erscheinen. Lass uns mal ganz kurz auf die politische Situation und die soziale Situation der damaligen Zeit schauen. Wir lesen im Lukas-Evangelium: Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot des Kaisers Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber wenn wir zu Hause die Weihnachtsgeschichte lesen um den Tannenbaum, dann fangen wir mit diesem Vers an, aus dem Lukas-Evangelium. Wir lesen es jedes Weihnachten. Es begab sich zu der Zeit. Und im Lukas, das ist an der Stelle wird klar und deutlich, dem geht es nicht so sehr darum, hier jetzt eine Jahreszahl ranzuhängen. Er hätte ja auch sagen können, im Jahre so und so, nicht nach Christus, weil ist ja Weihnachten, aber im Jahre so und so war das und das. Und es wäre alles gar kein Problem gewesen, aber darum geht es Lukas gar nicht. Sondern er versucht einfach darzustellen, in welcher Situation die Israeliten und die ganze Sache mit Jesus hier passiert ist. Es gab einen römischen Kaiser und Israel war unter Fremdherrschaft. Das Land ist besetzt, die Bürger sind unfrei und dieser Kaiser hat für sich in Anspruch genommen, wie ein Gott verehrt zu werden. Und diese Herrschaft über Israel, die ist ganz schön heftig für sie gewesen. Denen ging es gar nicht gut. Weil, wenn so ein römischer Herrscher da kommt und Israel einnimmt, dann ist klar, jetzt will er natürlich auch hier Tribut haben. Er will natürlich jetzt hier auch Zolleinnahmen haben. Und dann war relativ schnell klar, dass es Israel dadurch richtig schlecht gehen würde, auch gerade finanziell und in der Wirtschaft. So eine Supermacht wie Rom kommt und saugt erstmal die Wirtschaftskraft auch aus und leer. Und da haben sich ein paar schlaue Leute rangemacht und mal überlegt, wie viel Geld musste eigentlich ein Durchschnittsisraelit abgeben an Steuern und so weiter. Und sind dazu gekommen, dass es wahrscheinlich 90 Arbeitstage im Jahr waren, die die Israeliten einfach nur dafür gearbeitet haben, dass sie dem römischen Kaiser die Steuer bezahlt haben. Darüber hinaus gab es aber auch noch Statthalter, wie Herodes zum Beispiel. Es gab Steuern für irgendwelche anderen Sachen und so weiter. Und da sind wahrscheinlich nochmal ungefähr 90 Arbeitstage draufgegangen. Das heißt, die Israeliten damals haben 180 Tage im Jahr einfach nur dafür gearbeitet, dass sie ihre Steuern bezahlen konnten, dass sie ihre Abgaben bezahlen konnten. Steuersatz von 50%. Weit entfernt von einer Mehrwertsteuersenkung oder irgendwelche solchen Sachen. 50%. Und wer sich das durch den Kopf gehen lässt, der weiß auch, der Unter- und Mittelschicht damals, der ging es sicherlich nicht gut. Die haben unter enormen Existenzdruck gelitten. Es ging für viele von denen ums nackte Überleben. Und dann kommen wir zu den Hirten. Die unterste Schicht von allen. So, kurz über den Sklaven ungefähr. Die Hirten, die hatten keine Macht, irgendwas an ihrer Situation zu ändern, irgendwas selber in die Hand zu nehmen. Sie hatten politisch keine Rolle gespielt. Sie haben finanziell und wirtschaftlich keine Rolle gespielt. Sie haben in Religion, am Tempel, in den Gottesdiensten keine Rolle gespielt. Und dann, wenn ein Schaf verloren ging durch Krankheit oder durch Tod, durch ein wildes Tier oder so, dann mussten sie das von den eigenen Lohn auch noch bezahlen. Bei den Hirten ging es tatsächlich ums nackte Überleben. Es ging einfach nur darum, am Existenzminimum irgendwie zu existieren. Sie waren einfache Menschen, sie konnten nichts vorweisen und eigentlich hatten sie auch keine Hoffnung auf Veränderung. Klar, hatten sie mal früher gehört, ja stimmt, da soll irgendwann mal ein Retter kommen, da soll irgendwann mal ein Messias kommen, irgendeiner, der uns wieder befreit aus der Hand dieser Römer. Aber ob wir das in unserem Leben erleben und ob das überhaupt stimmt, irgendwelche so Vorhersagen, die ich damals in der Kinderstunde gehört habe, ganz ehrlich, letztlich sitzen wir hier gerade auf dem Feld, keine Zukunft und ohne Hoffnung. Und diese dunkle Nacht auf dem Feld, die steht tatsächlich ein bisschen sinnbildlich für die Situation der Hirten. Da war nicht mehr viel Hoffnung und Licht dafür da, dass sich ihre Situation ändern sollte. Da war nicht viel Hoffnung für sie da, dass sie sozial irgendwie aufsteigen würden, dass sie irgendwie in der Mitte der Gesellschaft ankommen würden. Sondern es war klar, ihr Platz war der Rand der Gesellschaft, außen den Job, den sonst keiner machen wollte. Und dann bricht da was mitten durch diese Dunkelheit. Da kommt dieses Licht und die Hirten erschrecken und dann kommt dieser Engel und er sagt, Leute, heute, nicht morgen, nicht übermorgen, nicht in 100 Jahren, sondern heute ist euch der Retter geboren. Große Freude wird sein und es wird allen widerfahren. Frieden auf Erden. Der Retter, der Helfer ist da. Und das war ein Wendepunkt für diese Hirten. Da hat sich was komplett gedreht. Sie rennen dann los, sie brechen auf. Ich frage mich, mit welcher Motivation? War es die Neugier? So, das, was der Engel da gerade verkündet hat, das muss ja, lass uns mal schauen, ob das wirklich stimmt, lass uns loslegen. Vielleicht war es ja einfach nur die Hoffnung, es könnte ja wirklich sein, dass das, was wir gar nicht mehr gewagt haben zu hoffen, dass jetzt eine Änderung reinkommt, dass wir befreit werden, dass es jetzt wirklich wahr wird. Vielleicht war es diese Hoffnung. Vielleicht war es auch einfach die Angst, was zu verpassen. Für die Jüngeren unter uns, Hashtag FOMO, die Angst, irgendwas zu verpassen und nicht dabei zu sein. Und alle anderen posten es dann bei Instagram, aber ich kann es dann eben nicht posten, weil ich nicht mit am Start war. Ich weiß nicht, was sie angetrieben hat, aber auf jeden Fall sind sie hingerannt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie dahin gelatscht sind, sondern ich glaube, die sind dahin gerannt, um dieses Kind in der Krippe zu sehen. Und sie sehen dieses Kind mit Maria eingewickelt in Winden und so weiter, so wie es der Engel beschrieben hat. Und sie sind unglaublich dankbar. Und sie loben Gott für das, was sie da erleben durften. Ich frage mich, warum. Sie kommen angestachelt von diesem Engelschor, sie kommen angestachelt von dem, was sie da erlebt haben, hin. Und alles, was sie sehen, ist ein kleines Baby. Und versteht mich nicht falsch, also ich finde Babys auch süß. Aber die kompletten Hoffnungen auf dieses kleine Ding da jetzt zu setzen, das macht mich noch nicht froh, weil mir ist völlig klar, bis der mal so weit ist, dass der die Herrschaft über die Römer übernimmt, da sind wir mit unserer Lebenserwartung schon gar nicht mehr da. Das heißt, sie kommen dahin und sehen dieses Kind und ja, vielleicht ist es ein Wendepunkt, aber für mich persönlich gilt es gar nicht. Und trotzdem gehen sie dankbar und freudig weg. Und ich glaube nicht, dass ihre Dankbarkeit darauf beruht, dass sie jetzt irgendwie hier eins und eins zusammenzählen. Im Sinne von, naja, das ist jetzt eben das Baby, das geht dann irgendwann mal auf die Militärschule, dort lernt es wirklich ein toller Krieger zu sein, so Braveheart-mäßig oder so. Und dann wird es die Römer irgendwann rausschmeißen und das neue Herrscher in Israel irgendwie etabliert werden. Kann sein, dass es im Hinterkopf war, aber das entfacht mich nicht unbedingt mit Freude, weil da weiß ich, muss ich mindestens noch 30, 40 Jahre warten, bis dahin bin ich eh nicht mehr da, vielleicht können es meine Kinder erleben. Ich glaube nicht, dass die Freude und die Begeisterung von den Hirten sich darauf gegründet hat. Sondern ich bin 100% davon überzeugt, dass es was anderes gewesen sein muss. Und es war die Begegnung mit Jesus, mit diesem Kind. Diese Begegnung mit diesem Kind, dieses Kind persönlich zu sehen, allein das, glaube ich, war der Grund der Freude dieser Hirten. In einer Nacht gehen die Hirten hin, vom Lagerfeuer weg, mit Gemotze über die politische und soziale Lage und sie kommen zurück mit dankbarer Freude. In einer Begegnung ändert sich die Hoffnungslosigkeit und der Ärger zu Hoffnung, Freude und Begeisterung. Irgendwas muss in dieser Begegnung passiert sein. Irgendwas muss an der Stelle passieren, wenn die Hirten hier dem Jesuskind begegnen. Da muss irgendwas drin liegen in diesem Jesus. Da muss irgendwas drin liegen in dieser Krippe, was uns persönlich verändert, was uns persönlich ergreift. Da muss irgendwas drin liegen, was sich nicht unterkriegen lässt. Nicht unterkriegen lässt von den Umständen des Stalles, nicht unterkriegen lässt von der politischen Lage, sich nicht unterkriegen lässt von Coronaviren, sich nicht unterkriegen lässt von meiner Herkunft, meinem Selbstbild, meinem finanziellen Bankkonto oder was auch immer. Da muss irgendwas drin sein, was sich nicht unterkriegen lässt. Und in der Begegnung verändert. Die Hirten, die hatten vielleicht irgendwann mal von diesem Retter gehört, in der Sonntagsschule, im Konfirmandenunterricht und so weiter. Das hatten sie irgendwie alles mitgemacht. Aber jetzt hatte dieses Ganze plötzlich eine ganz andere Dimension. Diese ganze Geschichte von diesem Retter, von diesem Messias, der irgendwann kommen sollte, das wurde in der Nacht, in der Begegnung auf ein ganz anderes Level gehoben. Jetzt hatten sie es persönlich gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr diese Maschine kennt. Wer kennt die nicht? Die meisten von uns werden es noch kennen, oder? Nein? Doch? Dia-Projektor. Okay, also die meisten hier. Heute Morgen bei uns im Gottesdienst, da gab es schon einige Jugendliche, die gesagt haben, keine Ahnung, was dieses Ding ist. Kennt ihr noch? Ich bin auch ein Dia-Projektor-Show geschädigtes Kind. Also vor allem zu Weihnachten kommt die Familie zusammen. Da kommt der Dia-Projekt raus, stimmt, der wartet doch letztes Jahr im Urlaub, holt mal die Dias, dann kommt der Koffer mit 4 von diesen Kassetten und du weißt schon, bei 4 Kassetten, das dauert jetzt Stunden. Damals gab es ja auch noch kein Handy, wo man irgendwie unter dem Tisch hätte noch WhatsAppen können oder so nebenher. Und dann war klar als Kinder, jetzt müssen wir hier diese Dia-Show durchleiden. Und dann wurde erzählt, ja guck mal da, der Strand, ach das ist doch die Freundin von der Bekannten, die war ja damals auch dabei. Ach ja, kein Mensch weiß, wer das ist, aber Hauptsache man hat's gesagt. Dann guck mal hier, das ist der Strand, das ist doch der eine Felsen, auf dem sind wir gestanden für das Foto. Dann kommt hier der andere Felsen, da sind wir dann auch gestanden für das Foto. Und du sitzt drin und sagst, ja, ist alles wunderschön, aber ganz ehrlich, ja, tolle Erzählungen. Heutzutage machen wir es ein bisschen anders. Wenn wir wissen wollen, wie der Strand aussieht, dann ziehen wir uns ein Video bei YouTube rein. Oder wir gehen zu Google Earth und zoomen uns direkt bis an den Strand nach Australien. Da kann ich sogar bis auf den Parkplatz fahren und dann auf den Strand laufen mit Google Earth. Das geht alles. Oder ich ziehe mir halt ein Buch rein über das, wie der Strand ist, mit ein paar schönen Fotos oder so. Dann geht es schon. Aber all das, die Dias, die Videos, die Erzählungen, selbst Google Earth, sind nichts, wirklich gar nichts, im Vergleich dazu, bei 32 Grad, barfuß, im warmen Sand, Brise durch die Haare, eine Welle nach der anderen kracht auf den Strand, ist nichts im Vergleich dazu, persönlich da zu sein. Es ist eine völlig andere Kategorie, das kann nicht mithalten. Plötzlich brauche ich keine Bücher mehr, ich brauche keine Diashows mehr, ich brauche keine YouTube-Videos mehr. Ich bin mittendrin und alles, was ich vorher irgendwie über den Strand mir erzählen habe lassen und was ich irgendwie versucht habe rauszufinden, das alles ist völlig egal, jetzt bin ich mittendrin. Ich brauche keinen mehr, der mir erzählt, wie das ist, wenn der warme Sand durch meine Füße geht, wenn ich das sehe und die Weite des Meeres sehe, das braucht mir keiner mehr erzählen. Ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen. Ich habe es erlebt. Ich war mittendrin. Es war eine komplett andere Kategorie. Und ich glaube, genauso war das auch bei den Hirten. Die hatten vorher vielleicht von diesem Messias gehört, in der Kinderstunde, im Konfirmandenunterricht. Sie hatten irgendwie verstanden, vielleicht auch mal gelesen oder jemand hat es ihnen vorgelesen, konnten ja wahrscheinlich nicht lesen, dass da irgendwie was passieren sollte. Und vielleicht hatten sie auch ein bisschen Hoffnung. Aber dann, in dem Moment, als sie es vor sich hatten, als sie persönlich begegnet sind, dann war das plötzlich eine ganz andere Dimension. Plötzlich sagen sie, jetzt verstehe ich endlich, was mein Kindergartenschullehrer da immer sagen wollte. Jetzt verstehe ich, was mein Konfirmandenpfarrer damals mit seinem langen Bart erzählt hat. Jetzt verstehe ich endlich, was in diesem 24-mal Weihnachten euer Leben-Buch drinsteht. Jetzt verstehe ich, was sie Sonntag für Sonntag hier predigen. Weil ich dem Ding begegnet bin. Weil ich mitten am Strand stehe. Weil ich es selber erlebe. Wie sieht es bei dir aus? Wie sieht es bei uns aus? Die Frage, die ich uns heute stellen will, kennst du Jesus eigentlich? Also nicht von den Erzählungen, nicht von dem, wie ich dir Jesus beschreibe, nicht von dem, wie du von Jesus in 24 Mal Weihnachten neuer Leben liest, sondern ihn persönlich. Kennst du Jesus persönlich? Nicht aus der Diashow von deiner Kinderstunde. Und ich kann mich an Kinderstunde gut erinnern. Ich war früher auch drunten und habe Kinderstunde bekommen, gell? Nicht, weil du mal irgendwie bei YouTube in den Gottesdienst reingezoomt bist oder weil hier im Gottesdienst sitzt. Nein, kennst du Jesus persönlich? Es gibt diesen Vers in der Bibel aus Hiob, den haben wir heute auch schon ein paar Mal gehört. Früher kannte ich dich nur vom Hören sagen, jetzt haben meine Augen dich gesehen. Und die meisten von uns werden die Geschichte von Hiob kennen. Hiob, der alles verliert, seine Kinder sterben alle an einem Tag, sein kompletter Reichtum geht verloren, seine Gesundheit geht verloren. Ja, selbst alle seine Freunde wenden sich von ihm ab. Und in dem ganzen Chaos mittendrin, nachdem seine Freunde versucht haben, ihm irgendwie gute Ratschläge zu geben, die alle nicht so gut waren, und selbst seine Frau gesagt hat, jetzt dreh dich halt um und stirb. Und er im Dreck sitzt, in der Asche sitzt und sich mit Scherben, mit Tonscherben, die juckenden und schmerzenden Beulen freikratzt. Mitten in dieser Situation, da begegnet ihm Gott. Und es verändert ihn. Da ist ein Wendepunkt für Hiob. Da kommt plötzlich eine andere Dimension dazu und sagt, Gott, früher habe ich immer nur von dir gehört, von anderen, ich habe über dich gelesen, aber jetzt bist du mir begegnet. Und alles verändert sich für Hiob. Nicht die Situation. Er ist immer noch in Dreck. Er kratzt sich immer noch mit Tonscherben die Wunden auf. Aber hier drin und hier drin hat sich was komplett verändert. In dieser persönlichen Begegnung mit Gott. In dieser persönlichen Begegnung. Ich sage, früher kannte ich dich nur vom Hören sagen. Jetzt haben meine Augen dich gesehen. Da liegt ein Wendepunkt in deiner persönlichen Begegnung mit Jesus. Ich kann euch alles über ihn erzählen. Auf jeden Fall so viel, wie ich weiß. Ein bisschen was weiß ich über ihn. Ich kann euch Bilder zeigen. Ich kann euch Bibelverse vorlesen. Ich kann euch Theologie erklären, so gut ich es irgendwie schaffe. Wir können hier noch 20 YouTube-Videos reinmachen. Wir können jeden hier vorne haben, der erzählt, wie toll er was mit Jesus erlebt hat. Wenn du es nicht persönlich begegnet bist, diesem Jesus, dann bleibt es bei den Erzählungen. Dann bleiben wir bei der Dia-Show. Die mag dann zwar toll sein, die mag sich dann vielleicht auch schön anfühlen und interessant sein, aber der Wendepunkt, der kommt in der persönlichen Begegnung mit Jesus. Es wird nur dann für dich auch real, wenn du Jesus begegnest. Dann wendet sich aber alles. Die Hirten, die kommen frustriert von der Welt, von ihrer Situation und sie gehen erfreut. Sie kommen als Vergessene und gehen als Angenommene. Sie kommen als Außenseiter und sind dann plötzlich mittendrin. In der Begegnung mit Jesus, da wendet sich was. 100%, da wendet sich was. Und die Frage ist, wie kommst du heute Nachmittag? Kommst du vielleicht auch frustriert? Kommst du alleine? Kommst du abgehängt, überfordert, traurig, hoffnungsbefreit, müde? Vielleicht nicht nur Zoom-müde, sondern ein Stück weit sogar lebensmüde. Wie kommst du heute Nachmittag? Ich muss euch ehrlich sagen, ich komme zurzeit öfters überfordert daher. Auch in meinem Beruf, ich bin Pastor. Und dann plant man irgendwas und am nächsten Tag kann ich gleich wieder anders planen. Da kommen Leute mit Fragen, ja, muss ich jetzt Masken tragen und nicht? Dürfen diese Veranstaltungen machen und nicht? Ich fühle mich überfordert. Ich komme gerade überfordert. Wie kommst du? Was sind die Dinge, die du mitbringst, wenn du kommst? Und wenn ich dann weiß, ja, ich komme gerade überfordert oder ich komme gerade frustriert oder ich komme gerade verbittert oder was auch immer, hoffnungslos, dann schwingt bei mir, wenn ich diese Hirtengeschichte lese, dann schwingt bei mir die Frage mit, was könnte der Jesus denn mit meiner Überforderung machen? Also bei den Hirten hat er den Frust in Freude gewandelt. Bei den Hirten hat er das Außenseitendasein verwandelt und sie waren plötzlich mittendrin. Bei den Hirten hat er die Hoffnungslosigkeit genommen und ihnen eine Hoffnung für die Zukunft gegeben. Ja, wenn du das bei den Hirten kannst, was machst du mit meiner Unzufriedenheit? Was macht denn der Jesus mit meiner Hoffnungslosigkeit? Was macht der Jesus denn mit meiner Traurigkeit? Und ganz ehrlich, ihr Lieben, es juckt mich in den Fingern, das rauszufinden. Da habe ich eine Neugierde. Ähnlich wie die Hirten sagen, okay, dann lass uns mal sehen, was der Jesus denn anfangen kann mit dem Zeug, das ich ihm bringe. Dann lass uns mal sehen, was er daraus macht. Und vielleicht schwingt ja auch ein bisschen Hoffnung bei mir mit. Vielleicht macht der Jesus aus dem, was ich ihm so zerbrochen hinbringe, was Neues, was Gutes, was Schönes, was Erfreuliches, wo ich dann hinterher auch wie die Hirten sagen kann, uns ist heute Gutes widerfahren. Meine Frage heute ist, lebst du noch von der Dia-Show? Lebst du noch von den Erzählungen von Jesus? Lebst du noch davon, dass andere dir von Jesus erzählen, dass du hier im Gottesdienst sitzt oder dass du irgendwie halt sagst, ich bin so irgendwie christlich unterwegs? Oder bist du Jesus persönlich begegnet? Und das ist der alles entscheidende Unterschied. Jemandem vom Strand zu erzählen oder selber dort sein. Der alles entscheidende Unterschied. Über Jesus etwas wissen oder ihn kennen. Der alles entscheidende Unterschied. Und ich will uns heute einladen. Und ich weiß, wenn ich jetzt gleich die Einladung ausspreche, dann tut sich hier jetzt wahrscheinlich kein großer Himmel auf. Und wenn, dann müssen wir uns ums Dach Sorgen machen. Da werden keine Heerscharen von Engeln plötzlich auftauchen und singen, ihr müsst leider mit mir Vorlieb nehmen, ich sing gleich noch ein Lied. Und dann ist nur eine Gitarre und der Sam, der halt singt. Da wird jetzt nichts Spektakuläres passieren, keine Blockbuster-Moves, da wird jetzt nicht irgendwie alles irgendwie hier völlig spektakulär mit Lichtshow und allem. Nein, das wird's nicht sein. Aber diese Einladung gilt uns trotzdem ganz genauso. Genau wie sie damals den Hirten gegolten hat, gilt sie auch uns heute. Komm zu Jesus und begegne ihm persönlich. Und vielleicht ist es tatsächlich heute dein allererstes Mal. Ich kenne die meisten von euch so ein bisschen, andere gar nicht. Vielleicht ist es tatsächlich dein erstes Mal, dass du sagst, mir reicht's, dass ich von diesem Jesus nur vom Hörensagen weiß. Mir reicht's, dass ich diesem Jesus irgendwie nur folge, weil andere gesagt haben, ich soll. Ich will jetzt eine persönliche Begegnung zum allerersten Mal. Dann ist eine Einladung an dich heute. Aber vielleicht sitzt du auch heute hier und sagst, mir ist Jesus schon begegnet. Ich bin Jesus schon begegnet und ich hab das erkannt. Ich war schon am Strand. Aber trotzdem gibt es da Dinge in meinem Leben. Unzufriedenheit, Trauer. Dinge, die mir vielleicht auch während 2020 passiert sind und ich konnte sie gar nicht richtig verarbeiten. Wir haben Leute bei uns, die mussten liebe Menschen beerdigen, mit 7 Leuten bei der Beerdigung. Sagen, wir konnten gar nicht richtig trauern. Und es schwebt da noch rum und ich sage, Gott, was soll ich denn damit machen? Komm zu Jesus. Ich weiß, da gibt es Beziehungen, die kaputt sind, über die Jahre vielleicht kaputt gegangen sind, wo Spannungen drin sind. Was soll ich denn damit machen? Komm zu Jesus. Vielleicht hast du Jesus schon persönlich erlebt, vielleicht kennst du ihn persönlich. Gratuliere. Aber dann bring deine Dinge und schau, was Jesus draus macht. Und auch dafür ist heute die Einladung da. Und wenn das heute dein Wunsch ist und deine Einladung, dann will ich jetzt einfach mit uns gemeinsam beten. Du kannst mitbeten, da wo du sitzt. Und einfach in deinem Herzen sagen, genau das gilt für mich. Ich will mich nicht mehr zufrieden geben mit Dia-Shows von Jesus, sondern ich will dir persönlich begegnen. Genau auch in meiner Situation. Wisst ihr was? Die Hirten, die konnten ja nichts mitbringen. Die Weisen aus dem Morgenland, die kamen mit Gold, die kamen mit Myrrhe, die kamen mit Schätzen, kostbaren Dingen und haben diesem Jesus was hingelegt. Die Hirten hatten nichts. Die konnten gar nichts haben. Und trotzdem sind sie hin und haben alles bekommen. Und es ist auch die Einladung an uns. Du brauchst Jesus nichts bringen. Du brauchst nichts dabei haben. Du brauchst nichts besonderes Gebet oder sonst was gesprochen haben. Sondern allein dieses Jesus, hier bin ich. Und ich bring dir meinen Schmerz. Ich bring dir meinen Frust. Ich bring dir meine Sünde. Und ich weiß, dass ich von dir dann alles empfange. Das reicht schon aus. Lass uns beten. Und wenn es auch dein Gebet ist, dann darfst du wirklich von Herzen gerne mitbeten. Jesus, ich danke dir, dass wir über dich nicht irgendwie aus Dia-Shows uns schlau machen müssen. Dass wir nicht glauben, weil uns jemand anderes von dir erzählt hat, sondern dass wir dir begegnen dürfen. Und dass in der Begegnung sich alles wendet. Dass in dieser Begegnung alles real wird und diese Begegnung echt für mich wird. Jesus, ich bete jetzt für Menschen, auch für uns hier, die sagen, ja, ich will diese persönliche Begegnung. Ich gebe mich nicht mehr zufrieden mit dem Erzählten, sondern ich will persönliche Beziehung. Dann lade ich dich jetzt ein, dass du jetzt einfach in deinem Herzen sagst, komm, Herr Jesus, komm und begegne mir persönlich. Und vielleicht sitzt du da und sagst, ja, ich kenne Jesus persönlich, aber trotzdem ist so viel in meinem Leben, was irgendwie Veränderung braucht. Dann ist jetzt die Einladung an dich, sagen, komm, Herr Jesus, begegne mir darin. Und Jesus, wir bringen dir unsere Dinge, unseren Frust, unseren Ärger, unsere Traurigkeit, unsere Hoffnungslosigkeit, unseren Zweifel, unsere Angst. Und ich bitte dich, Herr Jesus, dass, wenn wir es zu dir bringen, dass wir an der Stelle einen Wendepunkt erfahren, wo sich Dinge verändern. Heiliger Geist, komm du und wende unsere Gedanken, wende du unsere Herzen. Und auch wenn wir vielleicht dann nicht in einer anderen Situation sind, aber dann können wir wie Hiob sagen, jetzt haben wir dich gesehen und jetzt verstehen wir, jetzt haben wir es erlebt. Und dass du unser Inneres, unser Herz veränderst, dass du unsere Gedanken veränderst, unsere Emotionen veränderst. Jesus, darum bitte ich dich und ich danke dir, dass wir so einfach kommen dürfen, wie die Hirten zur Krippe, mit nichts in der Hand und einfach erleben dürfen und von dir empfangen dürfen. Danke, Jesus, dafür. Amen. Wir wollen auf ein kleines Video schauen und uns diese Momente nochmal nehmen, um genau darüber nachzudenken und vielleicht in deinem eigenen Herz auch nochmal ein Gebet zu sprechen.